Wollen wir uns jetzt den Italiener vornehmen? Hercule Poirot ließ eine beträchtliche Weile verstreichen, ehe er antwortete. Er betrachtete interessiert den Fettfleck im ungarischen Diplomatenpass. Schließlich schien er sich fast gewaltsam davon losreißen zu müssen. Als er aufsah, begegnete er dem drängenden Blick von Monsieur Bouc und zwinkerte vergnügt. »Ah, mein lieber, teurer Freund, ich bin auf meine alten Tage ein Snob geworden. Meiner Meinung nach sollte man die erste Klasse vor der zweiten erledigen. Nein, jetzt möchte ich mit dem schneidigen Oberst Arbuthnot sprechen.« Da er das Französisch des englischen Offiziers ziemlich kläglich fand, führte Poirot das Verhör in englischer Sprache. Und nachdem Name, Alter, heimatliche Adresse und genauer militärischer Rang ermittelt worden waren, hieß die nächste Frage: »Sie kommen auf Urlaub von Indien, wie wir es nennen, en permission?« Oberst Arbuthnot, den es nicht im Mindesten interessierte, wie ein hergelaufener Ausländer irgendetwas nannte, erwiderte mit echt britischer Kürze: »Ja.« »Aber Sie reisen nicht wie die anderen Offiziere aus Indien mit einem Dampfer der Peninsula und Oriental Navigation Company nach England?« »Nein.« »Warum nicht?« »Ich habe den Landweg aus Gründen gewählt, die nur mich etwas angehen.« »Und das mag dir genügen, du unverschämter kleiner Naseweiß«, besagten Arbuthnots Haltung und Gebärde. Doch der Naseweiß ließ nicht locker. »Sind Sie von Indien direkt durchgefahren?« »Ich habe die Reise einen Tag unterbrochen, um Ur in Chaldea zu sehen, und gönnte mir einen dreitägigen Aufenthalt in Bagdad.« »Ach, in Bagdad. Soviel ich weiß, kommt auch die junge Miss Debenham aus Bagdad. Haben Sie sie vielleicht schon dort kennengelernt?« »Nein, ich lernte Miss Debenham erst im Zug von Kirkuk nach Nisibin kennen. Wir saßen im selben Waggon.« Poirot beugte sich vor. Er versuchte es nun mit einschmeichelnder Überredungskunst und wurde mehr Ausländer als nötig. »Monsieur, ich flehe Sie an. Sie und Miss Debenham sind die einzigen beiden britischen Reisenden im Zug. Ich kann nicht umhin, ich muss jeden von Ihnen fragen, was für ein Urteil er sich über den anderen gebildet hat.« »Das ist höchst regelwidrig«, entgegnete Arbuthnot kalt. »Nein, nein, sehen Sie, diesen Mord hat, aller Wahrscheinlichkeit nach, eine Frau begangen. Der Tote weist 12 Stichwunden auf. Sogar der Zugführer sagte sofort, es ist eine Frau gewesen. Worin besteht also meine erste Aufgabe, mir über sämtliche weiblichen Passagiere ein Bild zu machen? Doch nichts ist schwerer, als eine Engländerin zu beurteilen. Sie sind sehr reserviert, die englischen Damen, und deshalb flehe ich Sie an, Monsieur, im Namen der Justiz. Was für ein Mensch ist diese Miss Debenham? Was wissen Sie von ihr?« »Miss Debenham ist eine Lady«, versicherte Oberst Arbuthnot warm. »Ah«, seufzte Poirot mit allen Anzeichen tiefster Dankbarkeit, »Sie meinen also, sie sei nicht in das Verbrechen verwickelt?« »Unsinn! Der Mann war ihr völlig fremd. Sie hatte ihn nie zuvor gesehen.«
»Hat sie Ihnen das gesagt?«
»Ja, als sie eine Bemerkung über seine nicht sehr angenehme Erscheinung fallen ließ. Wenn eine Frau ihre Hand im Spiel hat, wie Sie glauben, so kann ich Ihnen versichern, dass Miss Debenham diese Frau nicht ist.«
»Wie warm sie sich für Sie einsetzen«, meinte Poirot mit einem Lächeln.
Oberst Arbuthnot maß ihn mit eisigen Blicken. »Ich verstehe nicht, was Sie meinen.«
Poirot schien verlegen. Er senkte den Kopf und begann, die Papiere zu ordnen, die vor ihm lagen. »Das war nur eine beiläufige Bemerkung«, sagte er. »Sprechen wir lieber über Tatsachen. Wir dürfen mit Recht annehmen, dass das Verbrechen um 1:15 verübt wurde. Und die üblichen Untersuchungsmethoden erfordern, dass man jede Person fragt, was sie um diese Zeit getan hat.«
»Dagegen habe ich nichts einzuwenden. Meines Wissens unterhielt ich mich zur fraglichen Stunde mit dem jungen Amerikaner, dem Sekretär des Toten.«
»War er in Ihrem Abteil oder waren Sie in seinem?«
»Ich war bei ihm.«
»Ist er ein Freund oder alter Bekannter von Ihnen?«
»Ganz und gar nicht. Rein zufällig entwickelte sich zwischen uns beiden eine Unterhaltung. Im Allgemeinen mag ich die Amerikaner nicht, weiß mit ihnen nichts anzufangen.«
Mit geheimem Vergnügen erinnerte sich Poirot an McQueens Urteil über die Briten.
»Aber dieser junge Mann gefällt mir«, fuhr der Oberst fort. »Irgendwer hat ihm alberne, idiotische Ideen über die Lage in Indien in den Kopf gesetzt. Das ist das Schlimmste bei den Amerikanern. Sie sind so sentimental und idealistisch.
Nun, was ich ihm dank meiner beinahe 30-jährigen Kenntnisse des Landes erzählte, fesselte ihn sehr. Als Gegenleistung berichtete er mir über die finanziellen Verhältnisse Amerikas. Dann berührten wir die Weltpolitik im Allgemeinen, so dass ich schließlich ganz überrascht war, als meine Uhr plötzlich 14:45 anzeigte.
Um diese Zeit brachen Sie die Unterhaltung ab?
Ja.
Was haben Sie dann getan?
Ich ging in mein Abteil.
Ihr Bett war schon aufgeschlagen?
Ja, der Schaffner war inzwischen da gewesen.
Das ist nach meinem Plan Abteil Nummer 15, das vorletzte vom Speisewagen ausgerechnet.
Ja.
Wo war der Kondukteur, als Sie durch den Korridor gingen?
Er saß ganz am Ende des Ganges an seinem winzigen Tisch. Das heißt, McQueen rief ihn dann, damit er ihm das Bett machte.
Nun bitte ich Sie, genau zu überlegen, Oberst Arbuthnot. Ist, während Sie sich mit McQueen unterhielten, jemand an seinem Abteil vorübergegangen?
Vermutlich eine ganze Menge Leute, ich achtete nicht darauf.
Mir kommt es nur auf die letzten anderthalb Stunden Ihres Gesprächs an. Sie sind in Winchowski ausgestiegen, nicht wahr?
Ja, doch nur ganz kurz. Sie haben keine Ahnung, wie der Schneesturm wütete. Die Kälte war unerträglich. Man war froh, wenn man wieder unter Dach und Fach war, obwohl ich es skandalös finde, wie überheizt diese Züge sind.
Monsieur Bouc seufzte. »Es ist schwer, es aller Welt recht zu machen«, klagte er. Da sind die Engländer, die alle Fenster aufreißen, und wiederum die anderen, die alles hermetisch verschlossen haben wollen. Weder Poirot noch Oberst Arbuthnot achteten auf ihn. »Also, es war bitter kalt draußen«, sagte Poirot aufmunternd. »Und nun sind Sie wieder im Zug. Sie setzen sich gemütlich hin, rauchen vielleicht eine Zigarette, vielleicht ein Pfeifchen.« Er unterbrach sich für den Bruchteil einer Sekunde und schon fiel der andere ein. »Eine Pfeife für mich. McQueen rauchte Zigaretten.« Dann fährt der Zug weiter. Sie rauchen ihre Pfeife, sie erörtern dabei die klägliche Lage Europas, die Weltlage. Unterdessen ist es spät geworden. Die anderen Reisenden liegen schon im Bett. Ging nun irgendwer an der Tür vorüber? Denken Sie bitte nach.
Arbuthnot furchte grübelnd die Stirn. »Verdammt schwierig. Verstehen Sie doch, ich habe einfach nicht darauf geachtet.«
»Aber Sie haben den geschulten Blick des Soldaten für Einzelheiten. Sie beobachten sozusagen, ohne zu beobachten.«
Wieder überlegte der Oberst angestrengt und schüttelte dann den Kopf. »Ich erinnere mich wirklich nicht, dass außer dem Kondukteur jemand vorüberging, oder? Halt, war da nicht eine Frau?
Haben Sie sie gesehen? Ja, war sie alt, jung?«
»Gesehen habe ich sie nicht. Ich muss gerade zum Fenster geschaut haben. Aber da war ein Rascheln von Frauenkleidern und Parfumgeruch.«
»Parfum? Gutes Parfum?«
»Ein obstartiges, möchte ich sagen, obgleich ich nicht weiß, ob das Wort dem Begriff ganz gerecht wird. Ich meine, Sie hätten es schon auf 100 Meter Entfernung gerochen. Doch weiß der Kuckuck«, setzte der Oberst hastig hinzu, »möglicherweise ist das schon viel früher am Abend gewesen. Sehen Sie, da haben Sie Ihre Beobachtungen, ohne zu beobachten. Irgendwann im Laufe des Abends sagte ich zu mir, eine Frau. Parfum. Ziemlich aufdringlich. Aber wann? Wann? Doch, es muss unbedingt nach Winchowski gewesen sein, fällt mir jetzt ein.«
»Warum?«
»Weil ich mich jetzt dunkel erinnere, dass wir über das Fiasko sprachen, zu dem sich der stalinische Fünfjahresplan entwickelt. Der Gedanke Frau brachte mich auf das Thema Stellung der russischen Frau. Und ich weiß, dass wir bei Russland erst so ziemlich am Ende unserer Unterhaltung anlangten.«
»Eine genauere Zeitangabe können Sie nicht machen?«
»Nein. Es muss irgendwann in der letzten halben Stunde gewesen sein.«
»Stand der Zug bereits?«
»Ja. Das glaube ich mit Bestimmtheit sagen zu können.«
»Das muss genügen. Waren Sie je in Amerika, Oberst Arbuthnot?«
»Nie. Es lockt mich auch nicht.«
»Haben Sie einen Oberst Armstrong gekannt?«
»Armstrong. Ich habe 2 oder 3 Armstrongs gekannt. Tommy Armstrong vom 60. Regiment, meinen Sie den? Und Selby Armstrong. Er ist an der Somme gefallen.«
»Ich meine den Oberst Armstrong, der eine Amerikanerin heiratete und dessen Kind entführt und getötet wurde.«
»Ach ja, ich erinnere mich. Eine schockierende Angelegenheit. Nein, dieser Armstrong ist mir nie über den Weg gelaufen, wenngleich ich ihn vom Hörensagen kannte. Toby Armstrong, prächtiger Mensch, behauptete man allgemein, sehr beliebt, hat eine glänzende Karriere gemacht, hatte das Victoria-Kreuz.« Der Mann, der vergangene Nacht hier im Zug getötet wurde, hatte Oberst Armstrongs Kind auf dem Gewissen.
»Dann ist ihm heute Nacht recht geschehen«, sagte Oberst Arbuthnot. »Obwohl ich vorgezogen hätte, ihn am Galgen oder, das ist in Amerika wohl gebräuchlicher, auf dem elektrischen Stuhl enden zu sehen.«
»Demnach ziehen Sie Gesetz und Ordnung der privaten Rache vor?«
»Nun, man kann doch nicht Blutrache üben und sich gegenseitig erstechen wie die Korsen oder die Mafia. Sie mögen sagen, was Sie wollen. Die Verurteilung durch ein Gericht ist ein gesundes System.«
Nachdenklich musterte Hercule Poirot das kantige, energische Gesicht des Briten.
»Ja, Oberst Arbuthnot, einen anderen Standpunkt hätte ich von Ihnen auch nicht erwartet. Ich glaube, ich habe keine weiteren Fragen mehr an Sie. Oder fällt Ihnen noch irgendetwas ein, das Ihnen vergangene Nacht verdächtig vorkam oder nachträglich verdächtig vorkommt?«
Arbuthnot dachte ein paar Minuten nach.
»Nein, das heißt, wenn nicht...« Er zögerte.
»Bitte, sprechen Sie weiter«, drängte Poirot.
»Oh, ich denke, es hat keinerlei Bedeutung. Als ich in mein Abteil zurückkehrte, bemerkte ich, dass die Tür des allerletzten Abteils nicht ganz geschlossen war und der Insasse scheu und verstohlen heraussah. Und dann drückte er schleunigst die Tür wieder zu. Gewiss, es ist nichts dabei, wenn man den Kopf zur Tür hinausstreckt, doch diese verstohlene Art berührte mich sonderbar.«
»Wenn Sie das allerletzte Abteil sagen, meinen Sie wohl Nummer 16?«
Oberst Arbuthnot nickte. »Ich habe Ihnen ja gesagt, es ist nichts Weltbewegendes«, meinte er, fast, als wolle er sich entschuldigen. »Aber Sie wissen ja, wie das ist. 2 Uhr morgens, alles totenstill. Irgendwie wirkte die Sache unheimlich, wie in einem Kriminalroman. Aber das ist natürlich Unsinn.«
Er stand auf. »Wenn Sie mich jetzt nicht mehr brauchen, danke, Oberst Arbuthnot. Es ist alles erledigt.« Trotzdem zögerte der Offizier. Seine erste natürliche Abneigung, sich von Ausländern aushorchen zu lassen, hatte sich verflüchtigt. »Hinsichtlich Miss Debenham«, begann er linkisch und brach ab, um einen neuen Satz zu bilden, »ich bürge für ihre Lauterkeit. Sie ist eine Puka Sahib.« Arbuthnot errötete leicht und wandte sich hastig zur Tür.
»Was ist das, eine Puka Sahib?« fragte Konstantin.
»Es bedeutet, dass Miss Debenhams Vater und Brüder ebenso vornehme Schulen besucht haben wie Arbuthnot.«
»Weiter nichts?« meinte der Arzt enttäuscht. »Mit dem Verbrechen hat es nichts zu tun?«
»Nichts«, antwortete Poirot und versank in tiefe Nachdenklichkeit. Ungeduldig trommelte er dazu mit den Fingern auf die Tischplatte. Plötzlich blickte er auf. Oberst Arbuthnot raucht Pfeife. Und Mr. Ratchet rauchte nur Zigarren. Dennoch wurde in seinem Abteil ein Pfeifenreiniger gefunden.
»Wie? Sie meinen,
dass Arbuthnot vorläufig der einzige Reisende ist, der sich dazu bekannt hat, Pfeife zu rauchen? Und er hatte von Oberst Armstrong gehört. Vielleicht hat er ihn, obwohl er es abstreitet, sogar persönlich gekannt.
Sie denken also, es sei möglich...«
Heftig wehrte Hercule Poirot mit beiden Händen ab. »Nein, alles in mir sträubt sich dagegen. Nein, es ist unmöglich, ganz unmöglich, dass ein ehrenhafter, leicht beschränkter, aufrechter Engländer auf einen Feind 12-mal mit dem Messer einsticht. Spüren Sie nicht selbst, meine Freunde, wie unmöglich das ist?«
»Jetzt reiten Sie wieder Ihr Steckenpferd, die Psychologie«, sagte Monsieur Bouc lächelnd.
»Die Psychologie, mon ami, muss man respektieren. Dieses Verbrechen trägt einen Stempel. Und ganz gewiss nicht den von Oberst Arbuthnot. Doch nun zum nächsten Verhör.« Diesmal schlug Monsieur Bouc nicht den Italiener vor, obwohl sich seine Gedanken nach wie vor mit ihm beschäftigten. Der einzige Reisende erster Klasse, der noch übrig blieb, war Mr. Hardman, der vierschrötige Amerikaner, der im Speisewagen Tischgenosse des Italieners und des Kammerdieners gewesen war. Er trug, als er sich Poirot selbstsicher präsentierte, einen etwas aufdringlich karierten Anzug, ein rotes Hemd, eine blitzende Krawattennadel und kaute ununterbrochen auf etwas herum. Er hatte ein großes, fleischiges Gesicht mit derben Zügen, sah aber sehr gutmütig aus.
»Morgen, Gentlemen«, sagte er, »was kann ich für Sie tun?«
»Sie haben von dem Mord gehört, Mr. Hardman?«
»Versteht sich.« Rasch wanderte der Kaugummi von der linken in die rechte Wange.
»Zu unserem Bedauern sehen wir uns genötigt, sämtliche Reisende einem Verhör zu unterziehen. Das finde ich höchst vernünftig. Anders kann man eine Morduntersuchung wohl kaum durchführen. Vor allem dann nicht, wenn man Erfolg haben will.
Poirot zog den vor ihm liegenden Pass zurate. Sie sind Cyrus Bethmann Hardman, amerikanischer Staatsbürger, 41 Jahre alt und Vertreter für Schreibmaschinenfarbbänder.
Stimmt.
Sie reisen von Istanbul nach Paris.
Ja.
Zweck der Reise? Geschäfte. Reisen Sie stets erster Klasse, Mr. Hardman?
Ja, Sir. Die Firma trägt die Reisekosten.
Er zwinkerte Poirot zu. Nun zu den Vorkommnissen der vergangenen Nacht. Können Sie uns etwas darüber sagen?
Rein gar nichts.
Oh, wie schade. Vielleicht berichten Sie uns, Mr. Hardman, womit Sie sich nach dem Dinner beschäftigten. Zum ersten Mal schien der Amerikaner keine Antwort parat zu haben. Er stellte vielmehr eine Gegenfrage.
Verzeihung, Gentlemen, wer sind Sie eigentlich? Lassen Sie mich mal in Ihre Karten gucken.
Das ist Monsieur Bouc, ein Direktor der Schlafwagengesellschaft, und das der Arzt, der die Leiche untersucht hat.
Und Sie selbst?
Ich bin Hercule Poirot. Die Gesellschaft hat mich mit der Aufklärung des Falles beauftragt.
Monsieur Hercule Poirot, so. Ich habe schon von Ihnen gehört.
Hardman überlegte noch ein paar Sekunden. Dann sagte er,
es ist wohl am besten, wenn ich auspacke.
Dazu möchten wir Ihnen auch raten, erwiderte Poirot trocken.
Über das Verbrechen selbst weiß ich leider nichts, rein gar nichts, wie ich vorhin schon bemerkte. Aber ich müsste etwas wissen, und das nagt an mir. Ich müsste etwas wissen.
Wollen Sie sich nicht lieber etwas klarer ausdrücken, Mr. Hardman? Der Amerikaner seufzte, wälzte seinen Kaugummi und wühlte in seiner Tasche. Gleichzeitig ging mit der ganzen Persönlichkeit eine Veränderung vor sich. Er legte das gekünstelte Gehabe ab und gab sich natürlicher. Seine Stimme verlor den breiten Akzent des Mittelwestens. »Der Pass ist nicht ganz echt«, sagte er. »Hier sehen Sie, wer ich wirklich bin.« Hercule Poirot nahm die weiße Visitenkarte auf, die auf die Tischplatte geflattert war, und Monsieur Bouc sah ihm über die Schulter. »Mr. Cyrus B. Hardman, McNeils Detektivagentur, New York.« Es war die bekannteste Detektivagentur von New York, und sie hatte, das wusste Poirot, einen ausgezeichneten Ruf. »Nun, Mr. Hardman«, sagte Poirot, »lassen Sie hören, was die Maskerade zu bedeuten hat.«
Ich hatte ein paar Gauner, die nichts mit diesem Mord zu tun haben, über den Ozean verfolgt und schließlich in Istanbul zur Strecke gebracht. Nachdem ich dem Chef meinen Erfolg gekabelt hatte, packte ich meine Koffer zur Heimreise nach New York, als ich das hier bekam.
Er schob einen Brief über den Tisch. Der Bogen trug den Kopf des Tocatlian-Hotels. Geehrter Herr, man hat mir gesagt, Sie seien ein Angestellter der McNeils Detektivagentur. Bitte suchen Sie mich um 4 Uhr heute Nachmittag in meiner Hotelsuite auf. Hochachtungsvoll, S. E. Ratchet.
Eh bien? Ich ging natürlich hin und Mr. Ratchet weihte mich unter Vorlage einiger Briefe in die Sache ein.
War er sehr beunruhigt?
Er spielte den Gleichmütigen, aber in Wirklichkeit nahm es ihn ziemlich mit. Und dann machte er mir einen Vorschlag. Ich sollte bis Paris denselben Zug benutzen wie er und ihn bewachen. Nun, Gentlemen, ich benutzte denselben Zug, aber meine Wachsamkeit nützte nichts. Sie haben ihn doch erwischt. Ich habe kläglich versagt.
Hat er Ihre Aufgabe näher umrissen? Hatte er bestimmte Vorstellungen, wie Sie ihn schützen sollten?
Gewiss. Ich sollte vor allem das Nebenabteil belegen. Doch schon hier wurde ihm ein Strich durch die Rechnung gemacht. Mit Mühe und Not bekam ich überhaupt noch ein Bett. Nummer 16. Der Schaffner scheint es immer bis zur letzten Minute freizuhalten, für unvorhergesehene Fälle. Es ist zwar von Mr. Ratchets Abteil ziemlich weit entfernt, dennoch gefiel es mir vom strategischen Gesichtspunkt aus nicht schlecht. Vor uns lief nur der Speisewagen, dessen Verbindungstür zu den anderen Wagen nachts abgesperrt wird. Mithin konnte Gefahr nur von hinten drohen, und jeder Eindringling musste an mir vorüber.
Vermutlich tappten Sie über die Persönlichkeit des möglichen Angreifers im Dunkeln, nicht?
Nicht ganz, Mr. Ratchet beschrieb ihn mir.
Was? 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 Die drei Männer waren wie elektrisiert. Monsieur Bouc war sogar aufgesprungen. Ein kleiner Mann, dunkel, mit einer femininen Stimme, so drückte sich der alte Herr aus. Außerdem fügte er hinzu, er glaube nicht, dass man gleich in der ersten Nacht versuchen würde, ihn zu töten, eher in der zweiten oder dritten.
Ah, er wusste also Genaueres, meinte Monsieur Bouc.
Bestimmt wusste er mehr, als er seinem Sekretär verriet, äußerte Poirot nachdenklich.